Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach, Sie hören die Predigt vom 25. September von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch alle, die per Video dazugeschaltet sind, die ihr diese Predigt im Moment oder später auch digital verfolgt. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist in unser Leben hinein. Wir hatten eine Predigtreihe in den letzten Wochen, mit Jesus beten lernen hieß die. Und dabei haben wir uns das Vaterunser etwas genauer angesehen, sogar recht genau, Vers für Vers oder Zeile für Zeile. Ich muss sagen, ich habe mir das noch nie so genau angesehen. Ich weiß nicht, ob wie es dir ergangen ist, also für mich war ganz viel Neues in der Vorbereitung und heute auch noch. Also wir wollen heute den Abschluss von dieser Predigtreihe machen. Wir haben uns das Vaterunser angesehen. Es beginnt mit Vaterunser, wie das schon der Titel heißt, dass wir Gott als Vater anreden können. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat. Und wir beten es gemeinsam, Vaterunser. Also wir sind als Gemeinschaft vor Gott. Und so sind auch die ersten drei Bitten, dass sie zuerst sich an Gott richten, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass wir ihn im Blick haben in unserem Beten. Und dann geht's um uns, geht's um unser tägliches Brot, also das, was uns so ganz normal im Alltag betrifft. Und es geht um unser Miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Vergeben wir einander? Halten wir uns unsere Schuld vor? Und unser Leben in dieser Welt, in der wir leben, mit allem, was uns bedroht, an Versuchungen, an Bösem, wo immer es herkommt. Das sind dann die nächsten drei Bitten. Soweit sind wir bisher gekommen und heute wollen wir uns den Abschluss anschauen, den Lobpreis nennt man das oder Doxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit und dann kommt noch die Zustimmung, das Amen oder Akklamation, also der Applaus sozusagen, der kommt dann auch noch. Aber wir schauen uns das heute etwas genauer an. Wenn hier öfter machen wir das ja so, dass wir hier einen Fürbitteteil haben, wo jemand von vorne die Fürbitten liest oder betet, das, was jemand sich vorher vorbereitet hat. Und irgendwann kommt da so eine Formulierung, nicht bei jedem und nicht genauso nach diesen Worten, aber so in etwa, dass jemand dann sagt, lasst uns beten, wie uns unser Herr gelehrt hat. Und dann wissen alle, aha, Fürbitte zu Ende, jetzt sind wir gleich dran, jetzt müssen wir mitbeten. Es ist so das Klingelzeichen, jetzt kommt das Vaterunser, wie der Herr uns gelehrt hat. Woher kommt diese Formulierung, wenn die jemand so benutzt? Wenn du deine Bibel aufschlägst in Matthäus 6, dann ist das ja mitten in der Bergpredigt, die Jesus gehalten hat. Und dann gibt es einen Teil, wo Jesus etwas zum Beten sagt, etwas Längeres. Und da kommt dann dieser Vers drin vor. Wir gucken uns das mal etwas größer an. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Jesus sagt dann in Vers 9, so sollt ihr beten. Und dann kommt das Vaterunser. Je nach Übersetzung, unser Vater im Himmel. Dann in Vers 13 seht ihr dann, und führe uns nicht in Versuchung hier in dieser Übersetzung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen Verfehlung vergebt, dann geht es auf einmal mit Vergebung weiter. Also die Verse, die Zeile, die wir uns heute anschauen wollen, die steht da gar nicht. Die steht da gar nicht in der Bibel jetzt hier jedenfalls. Vielleicht hast du noch so eine alte Bibel. Ich habe mal meinen Bibelfundus durchgesehen. Ich habe da etliche mittlerweile gesammelt. Ich habe die hier gefunden. Kennt ihr das? Das ist eine sogenannte Senfkornbibel. Die gibt's bis heute ganz neu. Ich glaube, das ist sogar die von meinem Schwiegervater, die Version. Ich weiß nicht, wie groß die ist. Die Menschen früher müssen auf jeden Fall bessere Augen gehabt haben als wir heute. Es ist also kaum zu erkennen. Diese Bibel ist von 1950 und die Übersetzung, die da drin ist, ist die Lutherbibel von 1912. Die wurde später erst nochmal überarbeitet. Und wenn ihr die aufschlagen würdet, ich weiß nicht, wer das noch lesen kann, also ich bin so alt, dass ich diese Texte noch in meiner Kindheit zumindest zu lesen bekommen habe, da ist es noch mittendrin. Also erlöse uns von dem Übel, wurde da noch übersetzt. Heute steht in der Lutherbibel auch Böses, glaube ich, oder dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, steht da mitten im Bibeltext drin. Also da muss irgendwas in der Zwischenzeit passiert sein, dass man in allen Übersetzungen übrigens, also egal welche moderne Übersetzung du nimmst, da ist diese Doxologie, dieser Lobpreis nicht mehr enthalten. In vielen Bibeln ist ja dann unten sowas wie eine Anmerkung, auch hier in der, aus der ich das rausfotografiert habe. Da steht dann zu Vers 6, Vers 13, spätere Textzeugen fügen dem Gebet des Herrn, also dem Vater Unser, noch einen Lobpreis an, der in Anlehnung an 1. Chronik 29, 10 folgende gestaltet ist. Und dann kommt das, was wir als Abschluss vom Vater Unser kennen. Also etwas später hinzugefügt. Um das hier zu verstehen, was bedeutet das denn eigentlich, will ich mit uns einen kleinen Ausflug machen. Wie ist es dazu gekommen, dass dieser Lobpreis, den wir so selbstverständlich beten, gar nicht mehr im Bibeltext enthalten ist? Da machen wir eine kleine Entstehungsgeschichte des Neuen Testaments. Das ist ein Riesenfeld, aber ich will mal versuchen, so ein paar kleine Hinweise zu geben. Als erstes müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass Jesus gar nicht Griechisch gesprochen hat, wie das alles aufgeschrieben ist, sondern er hat Aramäisch gesprochen. Das war die Umgangssprache damals. Ganz selbstverständlich so, jeder sprach da Aramäisch. Und was auch noch spannend ist, wir haben ja keine Originalzitate von Jesus. Die Spezialisten, die genug Griechisch können und genug Aramäisch können, die wissen zwar, diese Formulierung, das war ursprünglich mal Aramäisch, aber wir haben nichts von Jesus im Original. Jesus hat auch nichts aufgeschrieben. Er konnte lesen und er konnte auch schreiben. Ein einziges Mal steht in der Bibel, dass Jesus was geschrieben hat. Das, wo er was in den Sand gezeichnet hat, als es da um diese Ehebrecherin ging. Das ist das einzige Mal, wo uns gesagt wird, Jesus hat was geschrieben. Also wir haben von ihm nichts im Original, sondern wir haben es nur aus dem Mund der Augenzeugen, die ihn erlebt haben, und von denen, die das dann aufgeschrieben haben. Und sie haben es aufgeschrieben in Griechisch. Das Neue Testament ist in Griechisch verfasst, weil, ich habe es schon öfter gesagt, weil das Englisch der damaligen Zeit war. Jeder so von uns, vermute ich mal, kann so ein bisschen, so ein paar ganz grobe Worte Englisch, und so war das damals mit dem Griechisch auch. Das Altgriechisch nennt man das heute, weil es mit dem aktuellen Griechisch, was die Griechen sprechen, nicht so richtig viel zu tun hat. Es ist die ähnliche Schrift und die Worte sind auch ähnlich, aber es wird komplett anders ausgesprochen heute, soweit ich das weiß. Ich kann kein Neugriechisch. Also sie wurden verfasst als einzelne Schriften, und was ist dann passiert? Die einzelnen Schriften des Neuen Testaments wurden dann in den Gemeinden gelesen. Die wurden ja nicht geschrieben, dass man gesagt hat, so jetzt schreiben wir mal ein neues Testament. Wir haben ein altes, wir haben da die hebräische Bibel, jetzt wollen wir auch eine neue dazu. Sondern man hat einzelne Schriften verfasst. Briefe. Paulus hat Briefe geschrieben. Das sind so die ältesten Schriften im Neuen Testament. 1. Thessalonicher zum Beispiel ist der älteste, sagt man. Und dann die Evangelien und Apostelgeschichten, alles andere wurde geschrieben, damit es in den Gemeinden gelesen wird. Und das wurde auch gemacht. Es wurde gelesen, es wurde gesammelt, als erstes wohl die Paulusbriefe und noch andere Texte, die vier Evangelien und so weiter. Und nach bei diesem Miteinanderlesen der Briefe und der Texte hat man gesagt, das ist für uns Wort Gottes. Das ist für uns Wort Gottes und das soll es nicht sein. Und dann kam es zu so einer Art wurde aussortiert, was wir heute als Kanon haben. Der wurde dann erst 397 tatsächlich festgelegt, so was wir heute im Neuen Testament haben. Also eine ganz spannende Geschichte, die wir da haben. Es ist nicht auf einmal da gewesen, sondern nach und nach. Heute, wenn man nachfragt, was ist denn nun das griechische Neue Testament, dann haben wir noch nicht einmal den Urtext des Neuen Testaments. Mal sagen könnte, das ist jetzt so eine ganz alte Version von, was weiß ich, 100 nach Christus oder wie auch immer, und das ist unser neues Testament. Sondern wir haben eine Sammlung, eine Zusammenstellung aus etwa 5000 Einzeltexten, Handschriften, die man gefunden hat, ganz jung, ganz alt, alles Mögliche. Und es gibt ein Bibelinstitut in Münster, wo die gesammelt werden, zusammengestellt werden, und dann daraus wird dann ein griechisches Neues Testament herausgegeben. Den nennt man den Nestle-Aland, das ist also der Begriff dafür, von den Urvätern, die damit angefangen haben. Ein Theologe, der Nestle hieß, und ein Kurt Aland, der ist noch gar nicht so lange tot. Seine Frau Barbara Aland, auch Professorin, lebt noch. Und sie haben dieses Neue Testament auf Griechisch herausgegeben, heute in der 28. Auflage. Das sieht dann so aus, ich habe euch das mal mitgebracht. Ich war in Versuchung, das noch viel genauer zu machen, aber ich glaube, das führt zu weit. Also wir haben in einem griechischen Neuen Testament oben den wahrscheinlichsten Bibeltext. Das ist ja etwas, wo sich die Herausgeber überlegen, das ist für uns, nach dem, was wir beurteilen können, am wahrscheinlichsten, dass das der Urtext sein könnte. Aber da sie das nicht nur so machen wie einer Übersetzung, wo wir ja die Übersetzung haben und sagen können, ja, die haben sich das dabei gedacht, ich kann das nicht hinterblicken, gibt es so auch noch den textkritischen, nennt man das, oder wissenschaftlichen Apparat darunter. Und da geben sie genau an, welche Varianten es gibt zu diesem Wort da oben. Jetzt könnte man zum Neuen Testament das zum Vaterunser das nachgucken, in welchen Texten das fehlt, wo es reinkommt und wie. Und da gibt es unterschiedlichste Varianten. Sehr spannend, dass jeder, der sich damit auskennt, der jetzt sich damit beschäftigt, und heute kann man übers Internet jede Handschrift genau sich angucken, die dahinter steckt, sich selber ein Urteil bilden kann. Vielleicht käme jemand dann zum Punkt und sagt, nö, ich sehe das aber anders. Also das ist eine wissenschaftliche Ausgabe des Neuen Testaments. Aber was wir unterm Strich festhalten können und müssen, dass dieser abschließende Lobpreis, diese Doxologie, nicht zu den Worten Jesu gehört hat. Also das hat er nicht gesagt. Wenn wir also sagen, so wie uns unser Herr gelehrt hat, dann müssen wir sagen, ja, diese letzte Zeile und das Amen hat er uns nicht gelehrt. Sondern es wurde später durch die Gemeinde hinzugefügt, die das Vaterunser als eigenständiges Gebet im Gottesdienst gebetet hat. Das muss man sich kurz bewusst machen, was da eigentlich passiert ist. Jesus hat ja diese Zeilen vom Vaterunser gesagt in der Bergpredigt im Zusammenhang, wo es ums Beten geht. Das war, sagt er nur, so sollt ihr beten, dann hat er das gesagt und hat noch was ganz anderes gesagt. Irgendwann hat die junge Gemeinde angefangen, diesen Teil als eigenständiges Gebet zu beten, so wie wir das auch machen, ohne den Zusammenhang. Dann hat man das gebetet, gemeinsam gebetet, so wie wir das auch tun, auch heute noch wieder tun werden. Und dann endete dieses Gebet mit, erlöse uns von dem Bösen. Da hat man so das Gefühl, also so ein gemeinsames Gebet mit Bösen enden lassen, das geht irgendwie nicht. Da kommen wir uns so, das hängt so ein bisschen in der Luft, da muss noch was dazukommen. Wir können hier nicht gemeinsam Gott bitten um etwas und dann endet das Gebet mit Böses. Nee, das geht nicht. Also zumindest ein Amen muss da hinterher. Es gibt manche Textzeugen, die nur das Amen haben. Und andere haben gesagt, ja, nee, es ist ein bisschen zu knapp, ein bisschen zu klein. Außerdem hat man nicht nur das Vaterunser gebetet in den jungen Gemeinden, sondern soweit wir das heute nachvollziehen können, wurden auch die Psalmen gebetet und gesungen, die man aus dem heutigen, unserem Alten Testament kannte. Und wenn ihr mal die Psalmen durchschaut, mal so ganz grob schnell durchschaut, bald bei jedem Psalm am Ende ist ein Lobpreis. Letzten Vers ist meistens noch ein Lob. Es kann in dem ganzen Vers, in dem ganzen Psalm um Klage gehen, um Bitten, um alles Mögliche, aber am Ende kommt noch so ein Lobpreis, damit man so mit dem Blick auf Gott das Ganze endet. Und das wusste man. Ich sagte, ach, das machen wir auch. Wir fügen dann noch so einen Lobpreis dran. Wir beten nicht nur erlöse uns von dem Bösen oder ein Amen, sondern da kommt noch ein Lobpreis. Wir gleich schauen uns das nochmal genauer an. Aber was da deutlich wird, wenn wir uns das bewusst machen, auch wir heute hier in unserer Gemeinde als Christen, wo immer wir herkommen, wir stehen in der Geschichte der Kirche oder wir stehen in der Geschichte der Gemeinde Jesu oder der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Mit uns fängt das Reich Gottes nicht an. Wir sind nicht die Ersten, die auf irgendwelche Ideen kommen oder irgendwas lesen oder Bibel auslegen, sondern wir stehen schon immer in dieser 2000-jährigen Geschichte. Und wenn wir das jüdische Volk noch dazu nehmen, dann ist die Geschichte nochmal 2000 Jahre länger. Und das betrifft die Überlieferung der Bibel, hatte ich gerade angedeutet. Die neutestamentlichen Schriften wurden in den Gemeinden gelesen, überlegt, gewertet und dann irgendwann zusammengefasst. Da können wir gar nicht hinter zurück. Wir können heute nicht schlauer sein als die damals und sagen, da haben sie sich aber falsch entschieden. Auch in der Bibelauslegung, also dass wir Bibel lesen und dann überlegen, was bedeutet das denn für uns? Also auch wenn wir auf irgendwelche neuen Gedanken kommen, vieles, vieles wurde, fast alles wurde schon irgendwann mal in den 2000 Jahren gestartet. Und auch in der Praxis des Glaubens. Wir sind nicht auf die Idee gekommen, das Vaterunser zu beten im Gottesdienst. Das machten die Gemeinde Jesu schon seit, keine Ahnung, 1800, 1900 Jahren. Da stehen wir in dieser Geschichte. Und so auch mit diesem Abschluss vom Vaterunser, dass wir das so beten. Da stehen wir in der Geschichte der Gemeinde, in der Geschichte der Kirche oder wie immer man das ausdrücken will. Also, kommen wir zu diesem Abschluss. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Was beten wir denn da eigentlich? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hatten das gerade schon in der Anmerkung, dass die Theologen meinen, dass sich das auf 1. Chronik 29, 11 bis 13 bezieht. Das ist auch ein Lobpreisgebet von David. Der Zusammenhang ist völlig egal eigentlich. Das hat sich auch relativ früh verselbstständigt, dass es eigenständig gebetet wird. Ich lese uns das mal vor. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß zu machen und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Das ist ja mein Lobpreis. Also das kann man gut beten oder singen und loben. Als ich das so gelesen habe, mal wieder, habe ich mich erinnert, das gab es auch mal als Lobpreislied. Daran konnte ich mich noch so ganz düster erinnern und habe überlegt, woher weiß ich das? Und habe dann, ich habe nicht nur einen Bibelfundus, sondern ich habe auch einen Liederbücherfundus und bin den mal durchgegangen und bin bei diesem Liederbuch gelandet. Wer kennt das noch? Irgendjemand? Ah, da hinten. Das war so 80er Jahre, 1980 erschienen, Jugend mit einer Mission. Die haben so ganz frische Lieder rausgegeben. Und wenn man dieses Liederbuch durchguckt, was wir damals dann im Hauskreis und so hatten, da sind viele Lieder drin, die wir heute auch noch ganz gut kennen. Aber dieses Lied kennen wir nicht mehr. Das ist das nämlich, Gelobt seist du, heißt das. Ein episches Werk, geht über mehrere Seiten in diesem Liederbuch. Und wir haben das damals in unserer Gemeinde ab und zu wohl gesungen oder vorgesungen bekommen. Ich erinnere mich noch daran, wenn es dann irgendwann hieß, nun unser Gott, das hat man dann so richtig gesungen, wir danken dir und sowas. Die Bilder fand ich damals schon befremdlich, die da drin waren. Das ist so ein bisschen 70er Jahre Spät-Hippie-Zeit irgendwie. Es sind so Bilder aus von Jugend mit einer Mission. Das ist ja so eine Jugendmissionsbewegung hier in Deutschland gewesen. Und die haben halt Bilder von ihren Einsätzen in den Straßen deutscher Städte da drin gehabt. Und man hat mit Begeisterung den Herrn gelobt. Also das Lied gab's schon mal, ist wie gesagt sehr episch und schwierig zu singen, aber dieses Nun Gott, wir danken dir dafür, da ging das dann nochmal richtig los. Das kann gut sein, dass die frühe Gemeinde dieses Lied gesungen, gebetet hat. Und dann hat man sich gesagt, das jetzt aber noch ans Vaterunser dran zu hängen, ist ein bisschen lang. Länger als das Vaterunser, außerdem kann sich das keiner so richtig auswendig merken. Das müssen wir kürzen. Vielleicht war das der Punkt, dass man es sozusagen zusammengefasst hat. Das wäre so die eine Möglichkeit, eine Kurzzusammenfassung von 1. Chronik 29. Da sind so manche Anklänge drin, die sich darin wiederfinden. Es gibt aber noch einen anderen Hinweis und den finde ich zumindest spannender. In Matthäus 6, Vers 10 haben wir die zweite und die dritte Vaterunser-Bitte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn wir das in Beziehung setzen, dann haben wir das Reich, dein Reich, und die Kraft, also Gott hat die Kraft, seinen Willen auch geschehen zu lassen. Und wir haben die Herrlichkeit, also wie im Himmel, so auf Erden. Also man kann das auch so in Beziehung setzen. Und dann passiert was ganz Spannendes, wenn wir das beten. Wir haben also das Gebet, so wie Jesus es uns gelehrt hat, die Anrede, Vater unser, die sechs Bitten. Und dann ist unsere Antwort. Wir beten in diesem Vater unser unsere Antwort. Als betende Gemeinde antworten wir im Glauben auf die Vater unser Bitten. Und darin bekräftigen wir unser Vertrauen, dass Gott diese Bitten auch erhören wird. Also wir beten nicht nur um etwas, bitten Gott nicht nur, dass er das und das und das machen möge, sondern wir schließen mit diesem Lobpreis Eigentlich ist es eine Glaubensbekräftigung, dass wir sagen, ja, Gott, wir beten nicht nur darum, dass dein Reich kommt, sondern wir beten, dass es so ist, dass das auch geschieht. Wir beten nicht nur darum, dass dein Wille geschehen ist, sondern wir danken dir und loben dich dafür, dass du auch die Kraft hast, deinen Willen geschehen zu lassen. Wir beten nicht nur darum, dass das im Himmel passieren soll und auf Erden, sondern dein ist die Herrlichkeit, dass das so wird. Also dieser Abschluss ist sozusagen schon unsere Antwort. Vielleicht geht dir das beim Beten auch so. Jedenfalls ist mir das jetzt so gegangen, als ich darüber nachgedacht habe, ja, es hat so ein bisschen was. Wenn man abschließt, dann ist das so ein bisschen so ein, ich stelle mich dazu. Wir haben jetzt das Vaterunser gebetet, also um etwas gebeten, 6 Bitten, und dann zum Schluss sagt man, ja, so, jetzt dein ist das Reich, das glaube ich, dass das auch so geschehen kann. Und das wird nochmal bekräftigt mit dem Amen zum Schluss. Das kommt ja auch noch dazu, das gehört ja dazu. Das ist zwar ein bekanntes Wort, wir wissen es, wir beten es, aber es hat ja eine gewisse Bedeutung. Es ist ein hebräisches Wort, also wir können das in der hebräischen Bibel lesen, Amen, und das wurde dann einfach ins Griechische übernommen. Also es ist eigentlich ein hebräisches Wort und es wird auch auf der zweiten Silbe betont. Amen heißt das, also ein Grieche oder auch ein Hebräer sagt Amen. Und ganz fromme Leute sagen das auch. Hast du ja vielleicht schon mal erlebt, dass man eine Gebetsgemeinschaft hat und da sind manche, die sagen Amen. Die können Griechisch oder Hebräisch. Auf jeden Fall wissen sie, wie man es aussprechen muss. Also Amen muss man jetzt nicht, wir betonen es vorne. Und was bedeutet dieses Amen? Es gibt da eine spannende Entdeckung, die man machen kann, jedenfalls finde ich das so. Wenn wir anschauen, wie hat Jesus eigentlich dieses Amen gebraucht, dann hat Jesus es nie gebraucht als Abschluss eines Gebetes. Deswegen unwahrscheinlich, dass dieses Wort auch von ihm wäre, sondern Jesus braucht es immer als Einleitung zu dem, was er sagt. Er sagt, Amen, ich sage euch. Manchmal wird das in unseren Bibeln mit wahrlich übersetzt oder so sei es übersetzt. Jesus hat es am Anfang gesagt, Amen, ich sage euch. Und das manchmal sogar zweimal, Amen, Amen, ich sage euch. Und das ist etwas, was sonst nie jemand gemacht hat. Also das finden wir nicht im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Das finden wir aber auch nicht bei den jüdischen Gelehrten irgendwo, soweit wir das heute wissen und lesen können. Sondern das ist etwas, was Jesus gemacht hat, sehr spezifisch bei ihm. Und mit diesem Amen drückt er seine Hoheit und seine göttliche Vollmacht aus. Das heißt also, das, was ich euch jetzt sage, ist nicht nur das, was mir gerade so mal durch den Kopf schießt und was man auch mal sagen könnte, sondern ich sage das als verbindliches Wort von Gott. Ich sage es in meiner Vollmacht, so würden wir heute sagen, als Sohn Gottes. Also wenn Jesus dieses Amen gebraucht, dann bekräftigt er damit sein Reden. Damit bekräftigt er das, was er zum Ausdruck will. Es kommt von Gott, was ich euch jetzt sage. In meiner Vollmacht als der Messias, als Sohn Gottes sage ich euch das. So hat Jesus dieses Amen gebraucht. So brauchen wir das nicht. Wir nehmen das Amen so, wie es im Alten Testament genutzt wurde und auch im Neuen Testament, nämlich als Zustimmung oder als Bestätigung, Bekräftigung von dem, was vorher gesagt wurde. Ganz klar, nur wenn wir beten miteinander, dann betet jemand vielleicht laut, das machen wir ja gleich noch, und dann sagt er Amen. Und dann sagen wir alle, wer möchte, sagt Amen dazu. Das heißt, jawohl, ich stehe dahinter. Ich bete das auch. Du hast das so an meiner Stelle gesagt und ich bin dafür. Ich weiß nicht, wie bewusst du dieses Amen sagst. Mir geht es jedenfalls nicht oft, aber manchmal so, dass ich kein Amen sage. Ich denke, nö, das sehe ich nicht so. Oder so würde ich das nicht zum Ausdruck bringen. Da kann ich mich nicht dahinter stellen und dann lasse ich mal das Amen weg. Also das Amen hat diese Funktion, etwas zu bestätigen, zu bekräftigen und zu sagen, ja, ich stehe dazu, das soll gelten. Und so schließen wir das Vaterunser ab. Also das Vaterunser jetzt nochmal als Zusammenfassung. Wir reden Gott an als Vater im Himmel. Und das ist etwas, was Jesus uns gelehrt hat. Das ist etwas Besonderes, dass wir Gott so anreden dürfen. Und wir reden ihn gemeinsam so an. Es ist eigentlich ein Gebet, was man natürlich auch alleine beten kann. aber das dazu gemacht ist, dass man es gemeinsam betet, Vater unser. Und wir wollen zuerst Gott die Ehre geben, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich, dass sein Königreich komme, dass sein Wille geschieht, hier und auch im Himmel. Wir hatten uns das alles in den letzten Wochen genauer angeschaut. Und dann, nachdem wir Gott die Ehre gegeben haben, dann geht es um uns. Es gibt manchmal so Leute, die sagen, wir sind nur dazu da, Gott anzubeten. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Dienst in dieser Zeit. Das stimmt nicht. Das sagt erstmal das Neue Testament nicht so und das sagt doch dieses Gebet nicht. Nachdem wir Gott die Ehre gegeben haben, sind wir ganz bei uns. Dürfen wir auch und sollen wir auch um das beten, was uns betrifft. Sogar das tägliche Brot. Also das, was so täglich, der tägliche Einerlei, das, was uns so betrifft, was eigentlich gar nichts Besonderes ist, was uns aber trotzdem immer wieder auch Sorgen macht, uns beschäftigt. Darum beten wir. Und wir beten um unser Miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Wir, die wir sagen, Vater unser, was sind wir denn? Wie leben wir mit Schuldvergebung gegenseitig? Wie gehen wir miteinander um? Und dann als letztes leben wir in einer Welt, die immer wieder von dem Bösen geprägt ist, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen und nicht nur mit Versuchungen, sondern mit Bedrohung, ob das der Böse ist, der dahinter steht, der Teufel, oder ob es die Welt ist, wie sie ist, oder ob wir selber das sogar sind, wo wir Sachen bei uns entdecken, die nicht in Ordnung sind. Auch da beten wir darum, das gehört mit dazu. Und nachdem wir Gott so gebeten haben, ihn so um etwas gebeten haben, dann antworten wir in diesem Gebet darauf. Dann antworten wir, dass wir glauben und darauf vertrauen, dass Gott handelt, dass er sein Reich ausrichtet und dass er die Kraft hat, Dinge umzusetzen, dass er seine Herrlichkeit in Ewigkeit gilt. Das ist unsere Antwort und mit einem kräftigen Amen beschließen wir das. Das ist das Vaterunser. Und jetzt habe ich immer wieder mal gesagt in den letzten Wochen, dass wir das Vaterunser schon mehrmals in unserem Leben gebetet haben. Je nachdem, wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht im Konfirmationsunterricht das erste Mal das Vaterunser auswendig lernen mussten, können das schon viele Jahrzehnte sein. Und dann habe ich das zitiert. Jetzt ist es aber so, dass manche vielleicht unter uns sind, ich sehe jetzt nicht ganz so viele, aber sind zumindest auch im Haus manche, die das aber gar nicht in unserer Sprache sprechen. Die das gar nicht auf Deutsch schon ihr Leben lang sprechen, sondern in ganz anderen Sprachen. Und ich habe jetzt mal ein Heftchen besorgt, das Vater Unser in 40 Sprachen. Ihr seht da, welche 40 Sprachen da enthalten sind. Was uns alle verbindet, jeder betet es in seiner Sprache. Das muss man sich manchmal bewusst machen, auch in unserer Gemeinde, obwohl wir jetzt natürlich, die meisten haben es auf Deutsch und können es auf Deutsch auswendig. Ich habe es gerade mit Chirocco mal durchgesprochen. Hier ist auch, wie ihr seht, Japanisch drin und es ist tatsächlich die Version, die sie jetzt von Kindheit an kennt. Also wenn sie das betet, betet sie das auf Japanisch. Ich habe hier mal ein paar Heftchen, ich lege sie mal hier vorne hin. Wenn jemand seine Mutterherzenssprache entdeckt, kann er sich das gerne nehmen und wenn wir es nachher beten, in seiner Sprache mitbeten, aber vielleicht auch dann wiedergeben, damit wir das auch so öfter auch noch einsetzen können. Also das Vaterunser verbindet uns alle in der ganzen weiten Welt, auch wenn es die meisten Menschen, die meisten Christen in der weiten Welt eben nicht auf Deutsch beten, sondern in irgendeiner anderen Sprache. Aber das ist ja gut, dass das so geht. Herzliche Einladung, es auch in der Sprache zu beten, die dir am nächsten ist. Das Vaterunser, wir werden es nachher noch beten, vielleicht mit mehr drüber nachdenken, was geht es mir so seit einiger Zeit, nachdem wir darüber gearbeitet haben. Ich will schließen mit dem, was die letzten Zeilen in der Bibel sind, nämlich die Offenbarung 22, 20 bis 21, das sind die letzten beiden Verse in der Bibel und nicht nur in unserer Bibel, sondern in den im Neuen Testament, bewusst auch so ans Ende gesetzt. Und da kommt das Amen vor, auch als Antwort. Also, er, der für all das als Zeuge einsteht, also was vorher alles in der Offenbarung aufgeschrieben wurde, und das ist Jesus selbst, der sagt, ja, ich komme bald. Jesus kommt wieder, kommt bald. Bald ist relativ, das wissen wir auch. Schon das bald dauert jetzt schon bald 2000 Jahre, aber Jesus sagt das. Und dann kommt die Antwort, nämlich unsere Antwort, so wie im Vaterunser auch. Amen, komm Herr Jesus. Maranatha ist das, was da wohl im Ursprung gestanden hat. Ja, Amen, komm Herr Jesus. Wir antworten darauf. Ein Amen ist ein Ausdruck des Glaubens, eine Zustimmung, ein Ja, ich stelle mich darauf ein. Ich glaube, dass du wiederkommst, auch wenn es schon ein bisschen gedauert hat bisher, aber ich glaube das, dass du wiederkommst. Amen, komm Herr Jesus. Und dann ist spannend, dass das nicht das letzte Wort ist. Also unser Glaube, der Ausdruck unseres Glaubens, damit schließt die Bibel nicht. Die schließt nicht damit, dass wir sagen, jawohl, wir sind auch dabei, wir sind dafür und wir glauben das, wir sind nicht so stark. Sondern es schließt mit einem Segenswort. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen, damit Gott das letzte Wort hat, damit sein Zuspruch das letzte Wort hat in unserem Leben. Und so schließt ja auch unser Gottesdienst. Also ein Gottesdienst schließt ja nicht mit dem Vaterunser, mit unserem Amen, sondern ein Gottesdienst schließt mit einem Segenswort, wo wir uns von Gott her einen Segen zusprechen lassen. Zwar kommen bei uns dann noch ein paar Hinweise und so, aber wir sagen mal, der Gottesdienst endet nicht mit dem, was wir sagen und was unser Glauben zum Ausdruck bringt, sondern mit dem Zuspruch Gottes. Damit werden wir in die Woche gesendet, in die neue Woche, dass wir so im Segen unterwegs sind. Wir antworten im Glauben auf das, was Gott uns sagt, was wir beten, im Vertrauen auf ihn. Aber unser Amen ist nicht das letzte Wort, sondern die Gnade des Herrn Jesus oder die Gnade Gottes hat das letzte Wort. Der Zuspruch, dass er mit uns unterwegs ist und er dafür steht, dass auch unser Amen, ja, im Glauben gesprochen, auch dabei bleibt. Ich möchte uns ermutigen, das Vaterunser zu beten und dann im Glauben, in Zuversicht auch immer wieder das Amen dazu zu sagen. Gott segne uns dazu. Amen.